Hallo, ich bin Gabriel Clemens. Ihr hört den Checkout Darts Podcast.
Das war Gabriel Clemens und das hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Folge Nummer 24 in dieser Woche. Ich bin Kevin Schulte und melde mich wie immer spätestens zwei Wochen nach der letzten Folge wieder. Du kannst Checkout hören wie immer auf Spotify, auf Podigy, auf meinsportpodcast.de und natürlich auch auf iTunes. Und wenn dir Checkout gefällt, dann hinterlässt du am besten eine Bewertung und folgst diesem Podcast-Format in den sozialen Medien. Genau das hat mein heutiger Gast schon vor längerer Zeit gemacht, Moritz Kittner, gibt sein Debüt heute bei Checkout. Moritz ist riesengroßer Darts-Fan, betreibt deshalb auch einen eigenen Account auf Twitter, auf Facebook mit dem Namen Single Bull Darts. Hi Moritz, grüß dich.
Servus Kevin, hi.
Stell dich doch mal kurz vor, was hat dich oder wer hat dich zum Darts gebracht?
Ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Standardantwort, die Übertragung bei Sport 1 ist ganz klar zu nennen. Mit Elmar, damals noch mit Roland als Experten, und da kann ich mich an die WM 2010 erinnern, als Whitlock das Finale erreicht hat. Das war so die erste Erfahrung, an die ich mich erinnern kann, damals die Dominanz von Taylor. Das war so der erste Moment, wo ich zum Dart gekommen bin. Dann läuft natürlich der Fernseher rauf und runter, und so seit 2016 verfolge ich wirklich alles, sei es Pro Tour, European Tour, alles, was da so kommt, und versuche das ein bisschen auf meiner Seite mitzunehmen.
Hast du einen Lieblingsspieler? Gibt es da jemanden oder zwei, drei? Wie sieht das aus?
Ja, da werde ich auch so aus der WM so am Team erwachsen. Simon Whitlock, denke ich auf jeden Fall, der mich damals mit seinem Spielstil, glaube ich, unheimlich begeistert hat. Diese große Checkout-Qualität, auch diese Person, die da mit dem langen Bart steht, ist so ein cooler Typ. Sonst natürlich halte ich auch zu allen Deutschen, allen Österreichern, möchte, dass die weit kommen bei den Turnieren. Und ansonsten ist es kein Spieler, glaube ich, den man so hasst. Sondern da sind alle, die sind alle super nett drauf, da wünscht man eigentlich jedem auch den Erfolg.
Gut Moritz, dann lass uns loslegen und über das aktuelle Geschehen sprechen. Wir quatschen über das Event aus der Vorwoche, den Danish Darts Open in Kopenhagen, und danach über das Pro Tour Wochenende in Wigan. Lass uns kurz mit Dänemark starten. Dave Chisnell hat sich da durchgesetzt. Michael van Gerven war nicht dabei. Rob Cross zum Beispiel ist in der ersten Runde an Kirk Shepard gescheitert. Gavin Price hat im Halbfinale gegen Chris Doby verloren. Und Dave Chisnell hat eben die Chance genutzt und letztendlich durchaus überraschend natürlich das Turnier gewonnen. Obwohl das Turniertableau sehr weit offen war, muss man ja jetzt nicht von einem European Tour Sieger Dave Chisnell ausgehen. Oder hat sich das für dich schon angedeutet? Wie schätzt du das ein?
Ja, es war früh ein offenes Turnier. Lass mich lügen, Ian White war ja schon in der zweiten Runde gegen Martin Schindler der Matchstarts überlebt gehabt. War da relativ eng. Von ihm hatte man ja schon so ein Stück weit erwartet, in diese Van Gerven-Rolle bei diesen European Tour Turnieren zu schlüpfen. Auch Chisnell hat mich nicht überrascht. Der hat sich auch auf dem Floor schon gut präsentiert. Ich meine, es war sogar sein dritter Titel jetzt in diesem Jahr schon. Und man merkt schon bei Chizzy, da kommt jetzt wieder langsam ein bisschen Form zusammen. Und ich wünsche es ihm auch, dass er das jetzt in die TV-Turniere tragen kann. Und das fand ich jetzt nicht besonders überraschend. Also Chizzy hat sich wirklich auf der Pro Tour jetzt echt wieder einen Namen gemacht. Und finde richtig gut, dass der wieder ein bisschen zu seinen Darts gefunden hat, wie es scheint.
Gut, jetzt die Frage aller Fragen in Sachen Dave Chisnell. Denkst du, Chizzy wird irgendwann einmal auch ein großes, ein Major-Turnier bei der PDC gewinnen?
Oh, großer Knackpunkt. Also ich glaube, einige Finals gegen Van Gerven gespielt und sie offensichtlich alle nicht gewinnen können. Eigentlich wäre der Mann überfällig, aber es steht und fällt für mich tatsächlich damit, dass eben da kein riesiger Konkurrent im Finale gegenübersteht. Also die letzten Male jeweils immer das Finale, da war Chisnell dann auch teilweise mit guten, ja, so Spells, wie ich ihn da sage, so einige Phasen. Das hat er ja immer zwischendurch drin, wo der 180 nach anderen reinscheppert und man fragt sich, wo kommt das jetzt her? Aber im Finale, dann fehlt doch plötzlich irgendwie wieder so ein kleines Prozentpünktchen, wo er dann doch wieder nicht mitziehen kann. Das finde ich eigentlich schade, aber ich traue mir aber zu. Ich mache jetzt mal die große Ansage. Ich glaube, dass Chizzy innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Turnier, das wird er mitnehmen. Und sei es der World Grand Prix, wenn bei ihm dann mal Tops zum Einstieg ins Leck läuft, da ist er eigentlich immer ganz gut dabei. Das wäre so ein Turnier, wo auch mal einer gewinnen kann, der sonst eigentlich so nie ganz nach oben bei den Majors gekommen ist.
Im Finale von Kopenhagen hat sich Dave Chisnell mit 8:3 souverän gegen Chris Doby durchgesetzt. Doby hat sich mit dem für ihn herausragenden Wochenende fürs World Matchplay qualifiziert. Zweimal musste er im Turnierverlauf Matchstarts überstehen, in Runde 2 schon gegen Ricky Evans und auch im Viertelfinale gegen den Portugiesen José de Sousa, zu dem später mehr. Erstmal, Moritz, zu Chris Doby, was hältst du von dem?
Ja, Doby, der beeindruckt mich auch, weil ich muss sagen, mir gefällt sein Wurf unheimlich gut. Das ist richtig ruhig hochgenommen, den Dart, immer dieses eine leichte Anhalten dann beim Wurf und dann wirklich dieses gerade rausgefeuert. Der steht relativ senkrecht mal am Oki und wirklich dann nur diese Armbewegung und dadurch, dass er halt in diesem Rhythmus wirft und wirklich da, der lässt sich nicht viele Pausen, aber halt so diese kleine Pause zum Hochheben des Dartes, da nimmt er sich sehr viel Rhythmus raus und das hat man ja bei der WM gegen Anderson gesehen oder auch jetzt als Contender in der Premier League. Das ist ein Mann, der sehr viel Rhythmus entwickeln kann und man sieht auch dann in den engen Momenten, er hat viel Glück gehabt, aber manchmal braucht man dieses Quäntchen dann auch, der dann auch zur Stelle war tatsächlich und gut, hat halt viel überlebt an der Stelle. De Sousa da die zwei auf Tops im Viertelfinale, der hat fast sein erstes European Tour Halbfinale gemacht und so konnte sich halt Doby durchsetzen und nein, aber fand ich auch sehr schön zu sehen, weil es wirklich auch einer dieser jungen englischen Generation ist, die, auf die man so ein bisschen gewartet hat und die jetzt teilweise dann doch ihren Anschluss in Richtung Top 20 zu finden scheinen.
Ja, Doby für mich auch definitiv einer, der eine sehr gesunde Entwicklung genommen hat in den letzten 2-3 Jahren, sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Es gab jetzt bei Chris Doby nicht dieses eine Turnier, bei dem er stark war, sondern ja, so eine kontinuierliche Entwicklung eben. Bisschen vergleichbar vielleicht auch mit einem Max Hopp. Gut, dann lass uns jetzt den ganz aktuellen Blick richten auf das gerade zurückliegende Wochenende in Wigan mit den zwei Players Championship Turnieren Nummer 17 und 18 in diesem Jahr. Und mit Christoph Ratajski hat ein Spieler das Turnier gewonnen oder eins der Turniere gewonnen, der generell auf dem Pro Tour Circuit bestens unterwegs ist, bestens klarkommt. Am Samstag gewann er Players Championship Turnier 17 im Finale gegen Nathan Aspinall. Ratajski muss man nach diesem Wochenende mit einem Turniersieg und noch einem Halbfinale am Sonntag ernsthaft auf der Rechnung haben, was auch das World Matchplay betrifft. Also jetzt vielleicht nicht Turniersieg oder Halbfinale, aber zumindest eine Überraschung in Runde 1. Ist ihm zuzutrauen, oder? Wie siehst du das, Moritz?
Also allgemein, ich glaube, da kommen wir auch gleich noch bestimmt zu. Ich glaube, es wird beim Matchplay auch immer schwieriger, sich auf der Liste der Pro-Tour-Qualifier einen auszusuchen, gegen den man jetzt gehen oder spielen würde. Also da sind einige Namen dabei, die halt diese 10 Legs mal locker hintereinander wegpacken können. Und das hat man auch in den letzten Jahren gesehen, da strauchelt dann auch manchmal ein Gersen. Also wenn da einer wirklich seine Legs zusammenhält und da stringent durchgeht, und gerade so ein Ratajski, ich glaube, auf den will man nicht unbedingt treffen, der geht ja jetzt, du hast es angesprochen, als Topspieler auf der Pro-Tour, geht er jetzt in Richtung Matchplay. Allein die beiden im letzten Jahr, die Players Championships, jetzt das Players Championship nochmal dieses Mal. Direkt danach hat er ja noch ein Halbfinale eingeheimst. Das mit einer unheimlichen Konstanz, wenn man sich die Werte anguckt. Also da ist ja alles um diese 100er-Marke drum gewesen. Also das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Und ich meine ja auch im Interview danach hat er auch gesagt, dass er auch eigentlich denkt, wenn ich so spiele wie hier, wenn ich doch mal ein Spiel abrufe, dann warum soll ich das Matchplay nicht gewinnen? Und damit reiht er sich natürlich ein in die Proto-Qualifier, die auch Ansprüche langsam stellen, aber Ratajski tut das nicht zu Unrecht mit seinen 3 Titeln jetzt, beziehungsweise es sind ja sogar 4, wenn man dieses UK Open Qualifier letztes Jahr noch mitnimmt. Also ist ein Mann, auf den man auf jeden Fall aufpassen muss, den ich auch definitiv für Blackpool ganz dick auf der Rechnung habe.
Ja, du sagst es, da gibt es wirklich keine kleinen mehr, würde man im Fußball sagen, also richtig viele schwere Gegner, die auf die Gesetzten in Blackpool beim Matchplay zukommen werden. Ratajski ist für mich auch einer, dem es nichts ausmacht, dass er jetzt kein Schambolzen ist, dass er jetzt also nicht die große Unterstützung vom Publikum bekommt etc. Unter Druck wirkt er sehr, sehr stark, also sehr, sehr fokussiert. Und das lässt auch hoffen, dass ihm mal ein richtig guter Run bei einem großen Turnier gelingt.
Ja, also einfach diese Persönlichkeit, die da auf der Bühne steht. Ich erinnere mich an das Spiel letztes Jahr, lass mich lügen, Players Championship Finals gegen Gervin Price, wo es 1-5 aus seiner Sicht steht und er die Nummer zum 6-5 dreht Und wo Gerwin Price im letzten Leck da diesen unfassbaren Setup-Shot hinlegt, ich glaube Triple 20, Triple 18, Triple 10, alle super getroffen, um sich Tops zu stellen, nochmal Ratajski ins Gesicht jubelt. Und Ratajski mit so einem leichten Lächeln schüttelt den Kopf und nagelt den Dart mittig ins Tops und gibt ihm nur ganz locker die Hand und hat da aber auch mal richtig Emotionen rausgelassen. Da merkt man auch, dass ihm das auch dann wirklich was bedeutet. Er hat eine unfassbar ruhige Art, so, ja, das ist fast schon unterkühlt, fast schon wie die Finnen, die da am Oki stehen. Und dann merkt man aber auch, wenn da Druck drauf kommt, dann wird er noch viel fokussierter und dann kann es auch mal aus ihm rausbrechen. Das finde ich auch immer ganz schön zu beobachten. Und der hat auf jeden Fall was drauf, also keine Zweifel. Wie gesagt, es ist dann gerade bei so Turnieren, wo man dann ein Match pro Tag, ein Match alle zwei Tage hat, auch Tagesform abhängig, aber warum soll so einer nicht ins Halbfinale?
Am Sonntag dann Ratajski auch wieder stark unterwegs, bis ins Halbfinale hat er es geschafft, dann knapp 5-7 gegen James Wade verloren. Wade hat sich dann auch das Finale geholt. Zum vierten Mal in diesem Jahr ein Pro-Tour-Event gewonnen. Im Finale 8-5 gegen José de Sousa. Zu dem kommen wir gleich noch. Moritz, ich denke, zu James Wade müssen wir jetzt nicht so viel sagen. Der hat die Form aus dem zweiten Halbjahr 2018 mitgenommen. Ins Jahr 2019 ist seit Monaten konstant gut unterwegs und für mich auch Mitfavorit fürs World Matchplay. Oder gibt es da irgendwelche Einsprüche?
Das ist auch einfach, man muss es ja auch anerkennen, das ist einer der besten Checkout-Spieler, die man nie gesehen hat, was das Timing anbetrifft, im richtigen Moment dann die richtigen Checkouts zu machen, sein Average, der halt oft runtergeht, weil er eben dann auch merkt, okay, das Leck ist es jetzt vielleicht nicht, darf aber volle Konzentration wieder auf den eigenen Anwurf und dann werden da 15 Data in Serie geschmissen. Also ich glaube, die Qualität von James Wade ist unbestritten. Das war jetzt sein vierter Turniererfolg, hat seinen persönlichen Rekord eingestellt. Man muss sagen, bei Premier League, bei den Halbfinals hat er mich enttäuscht, aber dort erstmal hinzukommen, ist ja schon die eigentliche Leistung, auch im Van Gerwens gefährlich werden zu können. Da will ich dann wirklich sehen, ich glaube nicht, dass er die erste Runde verliert, da wird er fokussiert genug sein, aber dann halt zu gucken, wenn die Distanzen dann losgehen, 16-17 Lecks, wo es dann hingeht, ob er es zusammenhalten kann, aber da traue ich ihm auch wieder viel zu.
Ich denke, seinem Finalgegner, also Wades Finalgegner von Sonntag, José de Sousa, dem ist auch viel zuzutrauen aktuell. Der Portugiese kommt wie Kai aus der Kiste und aktuell ist er einer der konstantesten Spieler auf der gesamten Tour. Das muss man so klar bilanzieren. Für die WM ist de Sousa schon jetzt quasi sicher qualifiziert. Da wird nichts mehr anbrennen, selbst wenn er sich jetzt ein halbes Jahr aufs Sofa legen würde. Da reicht das Geld, was er bislang erspielt hat, auf jeden Fall aus. De Sousa hat auch Chancen, den World Grand Prix zu erreichen und das wäre wirklich Wahnsinn. Also in seinem ersten Jahr hat die Q-School gespielt im Januar und sich die Card gesichert, war vor 7 Jahren schon mal bei einer WM dabei, war letztes Jahr bei der WM dabei, aber mit so einer Leistungsexplosion war wirklich nicht zu rechnen.
Wie gesagt, wo kommt der Mann her? Es kann ja nicht sein, der tauchte 2013 bei einer WM in der Vorrunde auf, verliert dann mit so einem 80er Average halt in dieser Vorrunde und geht dann so ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster sehe, dass er eher auch aus dem Softtipp-Bereich kommt, weil man ja auch dann sieht, ist auch im Finale gegen Wade der ein oder andere Rechenklopser, stellt man sich vor, wenn die Rechenklopser nicht dabei wären, wo es dann noch für ihn hingehen kann. Also der hat sich die Tourcard 2019 halt geschnappt und marschiert seitdem durch die Turniere durch, als wäre es nichts. Also auch so eine gewisse Unaufgeregtheit, wie wenn er aufs Doppel wirft, dem sieht man jetzt nicht an, dass der besonders aufgeregt wäre. Also er ist zwischendurch so der ein oder andere Dart, den er mal so unsauber aus der Hand auslässt, aber größtenteils, wie eng der da auch auf der Triple 20 gruppiert und da ganz locker, auch rhythmisch eigentlich ganz schön anzuschauen, die Dinger reinschweißt, beeindruckt mich immer mehr. Ein paar Mal ist er auf den Matchstarts ein bisschen kritisch geworden. Wir hatten das mit Christovia angesprochen, aber gut, zwei Matchstarts sind das schon, die können auch vorbeigehen. Und dieses, wie soll man das nennen, dieses 39er-Finish gegen Daryl Gurney in Kopenhagen, 5 Doppel 16 und einmal bitte fragender Blick, oh, ich muss hier noch 2 Punkte werfen und dann auch wieder Unaufgeregtheit, Doppel 1, macht er einfach mal rein. Also macht dann auch manchmal Spaß, um Spieler zuzusehen, wenn man sich denkt, ist der jetzt orientierungslos an Bord? Oder aber qualitätstechnisch, also der hat ja auch wirklich bei seinem Halbfinaleinzug, dass da auch wieder für Werte gefallen sind, also höchst beeindruckend, dass sowas dann im Prinzip in der Q-School einfach da so, sag mal so, rausfällt, ja, aus den in der Q-School.
Für De Sousa spricht für mich auch, und das spricht auch gegen die These, dass er so ein One-Hit-Wonder ist, er hat jetzt eben nicht nur ein gutes Wochenende alle paar Monate, also er ist jetzt über Wochen hinweg wirklich unfassbar gut und das spricht für ihn, dass er so eine gewisse Spielstärke hat und die auch konstant halten kann. Und wenn er sich jetzt noch eine Stunde am Tag mit Kopfrechnen beschäftigt, dann ist da auch noch einiges möglich. Echt krass, was der abliefert.
Ich finde auch Parallelen zu Gabriel Clemens, jetzt nicht was das Rechnen angeht, aber ein Mann, der im Land eigentlich relativ unbekannt ist. Und Clemens, der sich ja 2018 die Tourcard gesichert hat und auch so langsam Viertelfinale pro Tour, Halbfinale pro Tour, dann, ich glaube, im 11. Event letztes Jahr war es, das erste Finale erreicht hat und sich da so peu à peu reingespielt hat und jetzt bei den Majors so langsam über die Pro Tour anzuklopfen scheint. Und das ist eine ähnliche Entwicklung, finde ich, irgendwie, dass De Sousa in diesem Jahr aufgetaut ist auf der Q-School. Ein verborgenes Talent, was vielleicht mal hier und da aufgeblitzt ist in der Vergangenheit, aber nie so wirklich sichtbar, nicht auf dem PDC-Circuit. Und plötzlich taucht er auf und kämpft sich so langsam rein, weiß, was er kann und spielt einfach Darts, hat Spaß am Spiel und glaubt auch daran, das gewinnen zu können.
Von José de Sousa noch zu einem anderen Mann, der sehr zufrieden sein dürfte mit seinen Darts aktuell. Die Rede ist da von Roby John Rodriguez, dem Österreicher. Der war richtig stark unterwegs, jetzt auch bei den letzten Players Championship Events. Hat ja auch auf der European Tour zuletzt eine gute Leistung gebracht und hat sich am vergangenen Freitag vor den Players Championship Turnieren in Wigan bei den Qualifiern für die European Tour in Prag und in Wien, also auch ein Heimspiel, hat sich bei beiden Qualifiern durchgesetzt als einer von 6 europäischen Spielern. Moritz, kann das endlich das Breakthrough-Jahr werden für Roby John Rodriguez?
Ja, schwierig zu sagen, ob es jetzt ein Durchbruchjahr sein wird, aber ich hatte gehofft, dass wir noch über ihn sprechen, weil es sind wieder einige Performances in den letzten Wochen dabei, die, wo man denkt, Alter, der Junge hat es doch drauf. Ich glaube, das gegen Mike De Decker in der auf der European Tour in der ersten Runde. Ich glaube, das war der vierthöchste Average, den die European Tour in einer ersten Runde je gesehen hat. Ich glaube, im Qualifier für Prag oder für Wien, eins von beiden, spielte auch wieder in Runde 1 ein 107er, ein 103er war zwischendurch dabei. Das sind keine Werte, die einfach mal so passieren. Und da war, glaube ich, im letzten Jahr eigentlich nicht so viel dabei. Bei Roby immer so ein bisschen Konstanz ist ein Thema, ob er halt das dann über mehrere Matches hinweg abrufen kann. Aber es sind einige Performances wirklich da, wo man merkt, der hat auch vielleicht wieder ein bisschen Lust am Dartspiel. Ich glaube, das hat in einem European Tour Event auch auf der Bühne so ein bisschen gesagt, dass da so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es familiär war, ja, irgendwas aus dem privaten Bereich geht er noch nicht an, wo er halt gesagt hat, dass das vielleicht auch abgelenkt hat. Und jetzt, man sieht es ja augenscheinlich, die Formkurve zeigt nach oben und soll er einfach doch ganz ruhig weiterspielen, jetzt auch nicht sich die Riesenziele setzen, aber einfach mal gucken, was geht. Players Championship Finals, vielleicht, wenn er sich jetzt weiter qualifizieren kann für die European Tour Events, auch in Richtung European Championship vielleicht schielen. Die WM-Quali wird mit Sicherheit das Wichtigste sein und einfach ein bisschen das Jahr genießen. Ob es ein Breakthrough werden kann, weiß ich ganz ehrlich nicht, weil dafür halt die Teilnahmen beim World Matchplay, beim World Grand Prix, die würden jetzt halt fehlen. Also das wäre dann halt schwierig zu beurteilen, aber ich meine, so eine WM kann für viele Spieler wirklich, ja, eine Karriere auf den Kopf stellen.
Ja, und das vor allem auch im positiven Sinne, da hast du absolut recht. Ich denke, sein Ziel muss es sein, also sein kurzfristiges Ziel, in diesen 2 Jahren jetzt erstmal die Top 64 zu erreichen, also aus eigener Kraft die Tourcard zu halten und vielleicht neben Players Championship Finals und der WM auch nochmal ein anderes Major mitzunehmen, sich dort zu qualifizieren, vielleicht für den Grand Slam über die Quali oder auch vielleicht mal über den World Grand Prix, über konstant gute Leistungen auf der Tour. Die Konstanz ist ja aktuell da. Er erreicht jetzt zwar kein Halbfinale, oder ein Finale und schaltet dann 3-mal in Folge in der ersten Runde aus. Es ist eher konstant die 3., die 4. Runde und das macht dann eben es auch aus hinsichtlich Player Championship Finals, immer konstant in die dritte, in die vierte Runde zu kommen. Und ich denke, da ist die Basis geschaffen, um dann irgendwann den nächsten Schritt zu gehen. Aber jetzt so einen absoluten Durchbruch, muss man vorsichtig sein, da gebe ich dir recht.
Ja, das ist ja auch das, was einen dann am Ende in die Players Championship Finals bringt, wirklich diese Konstanz, in die Board Finals bei den Players Championships zu kommen, mal ein Achtelfinale mitzunehmen. Wenn man wirklich diese One-Hit-Wonder hat, dann braucht man schon das Finale oder den Sieg halt, um da wirklich viel für die Rangliste zu tun. Da wirklich steady 1500 Pfund mitnehmen, das ist schon wirklich ein großes Ding und das sollte man auch dann anpacken.
Kommen wir jetzt konkret nochmal auf das World Matchplay zu sprechen. Die Top 16 sind safe qualifiziert, da kann sich nur innerhalb der Top 16 noch was an der genauen Platzierung verschieben. Über die Pro Tour sind ebenfalls 13 von 16 Spielern schon sicher qualifiziert. Ratajski, Evans, Durant, Cullen, Beaton, dann die Niederländer Deswaan, Wattimena, Noppert, Chris Doby, Max Hopp als deutscher Starter zum zweiten Mal in seiner Karriere in Blackpool beim Matchplay dabei und drei Arrivierte haben es auch schon mal wieder geschafft, Stephen Bunting, John Henderson und Mervyn King. So gut wie sicher qualifiziert, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, da wird nichts mehr anbrennen, sind auch Vincent van der Voort, also der insgesamt dann fünfte Niederländer. Und James Wilson ist auch am Start, hat sich so gerade noch reingespielt ins Feld. Spannend wird es im Rennen um den letzten Platz. Das entscheidet sich in Prag am kommenden Wochenende auf der European Tour. Aktuell hat Kyle Anderson das letzte Ticket inne für das Matchplay. Wenn aber Keegan Brown nur ein Spiel gewinnt in Prag, die zweite Runde also erreicht, dann ist er an Kyle Anderson vorbei und der kann nicht mehr kontern. Der ist nämlich für Prag nicht qualifiziert. Ebenfalls noch Außenseiterchancen auf das letzte World Matchplay Ticket haben Willie O'Connor, Ron Meulenkamp und auch Steve West. Etliche andere natürlich auch noch. Aber da sehr ins Theoretische. Moritz, wer macht es?
Oh, ich glaube, Kyle Anderson wird mit sehr viel Zittern die Auslosung und den Freitag verfolgen. Vielleicht sagt er sich aber auch, komm, ich gucke gar nicht erst drauf. Am Ende des Wochenendes schaue ich, ob ich es geschafft habe oder nicht. Man hat ja gesehen, am Freitag bei den Qualifiers für das 9. Event in Prag, so alle die so um 14, 15, 16, 17, 18 standen, die haben alle die Biege gemacht in den Qualis. Und dann taucht auf einmal jetzt dieser Keegan Brown auf, der noch eine Chance hat. Ich glaube, Willy O'Connor ist durch ein starkes Players Championship Wochenende wieder hingerutscht. Ron Meulenkamp, Steve West noch mit Abstrichen, das sind ja so die wirklich einen Run brauchen, um hinzukommen. Und brauchen halt dieses eine Match. Also will da keine Prognose abgeben, weil gegen Brown, ich glaube, der hat auf der European Tour bis jetzt wirklich stark gespielt, also traue ich ihm allemal zu, auch wenigstens den Finaltag zu erreichen. Frage ist, wie ist die Auslosung, wer kommt ihm da, ist es ein unbekannter Qualifier aus Prag, dann wird sich gegen Brown mit Sicherheit freuen. Wenn aber jetzt ein anderer Brocken kommt, ich glaube, ein Ratajski, der sich, meine ich, für Prag qualifiziert hat, der wird dann auch gegen Brown schlucken müssen und da wird eine Menge Druck drauf sein. Ich finde es spannend zu beobachten, aber Kyle Anderson wird zittern.
Also ich würde neben Keegan Brown vor allem Willie O'Connor noch nicht abschreiben. Der ist wirklich sehr gut in Form seit Wochen. Und ein Viertelfinale auf der European Tour, das kann er erreichen bei glücklicher Auslosung. West und Meulenkamp, die bräuchten sogar ein Halbfinale und das wird natürlich schwierig. Meulenkamp hat das zwar in Wigan am Samstag jetzt geschafft auf der Pro Tour, aber so ein Eurotour-Event ist ja nochmal eine ganze Spur schwieriger. Bei West sehe ich ehrlich gesagt da auch keine Chancen. Der ist seit Wochen außer Form, zeigt nicht das, was er letztes Jahr gezeigt hat auf der European Tour, wo er einige gute Ergebnisse hatte. Also den sehe ich dann nicht. Und andere Spieler bräuchten sogar schon den Turniersieg in Prag für die Matchplay-Qualifikation. Allenfalls für den Hinterkopf Jamie Hughes, der hat sicherlich das Potenzial, mal ein Turnier zu gewinnen, aber ich denke, es kommt auch noch zu früh.
Ich glaube, das wird auch ein Dreikampf. Sie müssen nicht lügen, um zu sagen, ob James Wilson wie so weit vor Anderson davor ist, aber gibt ja immer hier Burton, Dewitt, der auf Twitter schon die ganzen Szenarien gepostet hat, wer kommt wann weiter, wenn was passiert, das ist ja schon überragend zu sehen und da sieht es dann düster für Anderson aus und Brown und O'Connor vielleicht so ein bisschen diese Stellung davon hinten nochmal das Feld aufräumen zu wollen. Ich meine, eigentlich haben die beiden ja nichts zu verlieren, sie stehen nicht in den Top 16 und einfach gucken, was geht. Und William O'Connor, klar, wir haben es im World Cup gesehen, die Wochen davor, was der spielt derzeit, das ist eigentlich ja, das sind Darts, die dich eigentlich in die Top 20 bringen, mindestens, was der derzeit ins Board spielt. Fände ich auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, ob er es schafft, sich doch mit einem guten Run, ich weiß nicht, braucht er das Viertelfinale, um dann noch, genau, der braucht das Viertelfinale, lassen das doch einfach schaffen und dann fände ich das auch wirklich ein Mann, auf den man ganz, ganz genau gucken muss, dann in Blackpool.
Dann gucken wir doch nochmal konkret auf Blackpool, auf das World Matchplay vom 20. bis 28. Juli in Bezug auf die Chancen von Max Hopp. Welche Chancen siehst du da, Moritz, für den einzigen deutschen Vertreter im Feld? Und zweite Frage direkt, wen siehst du neben den üblichen Verdächtigen hinsichtlich Turniersieg vorne? Michael van Gerven, Gary Anderson, Rob Cross, James Wade. Wen hast du da noch auf der Rechnung?
Ja, die schwierigste Frage haben wir zum Abschluss. Hopp bereitet mir derzeit wieder Bauchschmerzen. Es war eigentlich ein guter Start ins Jahr. Also, beziehungsweise ja dann einmal diese Posse um seine verpassten European Tour. Ja, eigentlich Anmeldungen nur, wo er die ersten beiden da verpasst hat. Und da konsequent in jedem Players Championship zwar Geld mitgenommen, aber nichts wirklich Zählbares, also nichts, was ihn ganz weiterbringt. Dann das Halbfinale in München, das hat ihm definitiv Aufwind gegeben, wo er eigentlich zwei Matchstarts hat, um das Finale zu erreichen. Und jetzt die letzten Wochen aber wieder, also teilweise ein Performance-Level, muss man sagen, ist noch mal gestiegen. Also er hat noch mehr die Möglichkeit, was man so sieht, sein Average hochzuschrauben, noch mal mehr Scoring-Power reinzugeben. Ich glaube, das Spiel gegen Glenn Durrant, wo er 110er Average spielt, ein 109er Average gegen Dobie, den er gespielt hat, das sind Averages, die vor zwei Jahren bei ihm nicht so aufgetreten sind. Deswegen habe ich da eigentlich schon, wirklich war ich guter Dinge und jetzt die letzten Wochen, gestern in der ersten Runde raus, vorgestern in der zweiten Runde, wo er ganz sicher eigentlich auch das Spiel gegen selbst einen guten Mann wie Jamie Hughes hätte in seine Richtung lenken müssen und jetzt auch nicht für Prag qualifiziert, das heißt, er kann sich da auch nicht das Selbstvertrauen holen. Finde ich ganz schwierig zu sagen. Noch das Spiel gegen Dimitri Vandenberg beim World Cup hat so einen Fadenbeigeschmack so ein bisschen hinterlassen, ob Hopp unter dem großen Druck wieder auf der Bühne, ob er da wieder hinkommt, wo er Ende letztes Jahres dann die European Championship war, oder ob das für ihn schwierig ist. Ich glaube, es ist jetzt einfacher, weil es das zweite Jahr ist. Aber man muss echt schauen, wie die Auslosung wird. Also ich kann mir vorstellen, also er kann einen Favoriten kitzeln, aber ich glaube, da müsste einer der Favoriten oder einer halt der Top-Gesetzten müsste dann wirklich sein Spiel nicht abrufen können. Dann traue ich auch Hopp zu, dass er da vielleicht mal dazwischen grätschen kann.
Ja, ganz kurz nur zu Hopp. Also für mich passt es absolut ins Bild, dass er am Sonntag, als er gegen Mickey Menzel ausgeschieden ist, gar nicht unterirdisch gespielt hat. Eher ein normales Match von ihm. Menzel dagegen mit einem Average von über 100 Punkten, was für ihn abnormal ist und was der sehr selten spielt aktuell. Ja, und das passt dann eben auch zur Saison von Max Hopp, die alles in allem so ein bisschen unglücklich verläuft. So, das nur kurz von mir zur deutschen Nummer 1. Jetzt aber deine letzten Worte. Die gebühren dir heute, Moritz. Wer macht das Rennen beim Matchplay nächsten Monat?
Also gut, die ganz großen, eigentlich, wenn ich aber an ganz große denke, denke ich derzeit nur an Van Gervens mit dem erweiterten Kreis, vielleicht ein Mann wie Wade. Nur es gibt einige Spieler, hinter denen Fragezeichen steht, ein Wright, ob er diese World Cup Performances auch auf eine lange Distanz transportieren kann, ob ein Gary Anderson so lange Distanzen wieder durchhält. Ich habe tatsächlich Daryl Gurney auf dem Zettel. Also eigentlich schon von Saisonbeginn an, als er auch das Turnier in Hildesheim auf der European Tour sein erstes auf der European Tour gewonnen hat. Ich finde, der Mann spielt unheimlich gute Darts, hat auch keine Angst vor den großen Namen und ja, wenn der plötzlich als Scoring Power auf die Platte legt, dann Doppel 16, wenn die bei ihm läuft, dann wird das definitiv ein Mann sein, der den Titel da einheimsen kann. Auf Seiten der Pro Tour, finde ich, sind ganz viele Leute, denen ich wirklich ein Viertelfinale zutraue. Durrant in jedem Fall, ein Ratajski. Da kann selbst ein Biswan, wenn er halt wieder in so einen Flow reinkommt. Aber da kann man fast jeden Namen rauspicken, die können ruhig mal zwei Spiele gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass es bei einem von denen für einen ganz großen Wurf reichen wird. Dafür ist die Erfahrung auch permanent vielleicht nicht da oder dann auch dieses wirklich ganz hohe Niveau auf dauerhafter Distanz abzurufen. Aber ich würde sagen, Gurney. Gurney macht das. Wie auch immer.
Sagt Moritz Kettner, der den Account Single Bull Darts betreibt in den sozialen Netzwerken. Lohnt sich, ihm dort auch zu folgen. Und natürlich lohnt es sich, Checkout, der Darts-Podcast, zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage tschüss, melde mich in knapp 2 Wochen wieder nach dem US Darts Masters, dem ersten Event auf der World Series Tour. Und dann gibt's natürlich auch den ausführlichen Rückblick auf Prag, auf das 9. Event der European Tour. Und dann sehen wir, wer sich fürs World Matchplay qualifiziert hat, wer sich das letzte Ticket gesichert hat. In diesem Sinne, bleibt dran, bleibt dem Dartsport gewogen und bleibt Checkout gewogen. Mich hat's sehr gefreut. Ich bin Kevin Schulte, bedanke mich fürs Zuhören und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ausgecheckt.